ist im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24. Da heißt es über Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen oder durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Petrus schreibt darüber, dass wir geheilt worden sind durch das Werk Jesu am Kreuz, dass wir geheilt sind in seinen Wunden. Das bedeutet, dass Heilung der Wille Gottes ist. Und wir haben festgestellt, dass wir trotzdem manchmal mit Zweifeln zu kämpfen haben bei diesem Thema. Nun, das Wort Gottes hat die Kraft, nicht nur uns zu ernähren, sondern unseren Glauben zu stärken. Wenn wir tatsächlich vom Himmel hören, wenn es nicht einfach nur Idee ist, nicht nur Gedanke, wenn das nicht nur unseren Intellekt erreicht, sondern wenn es unser Herz berührt. So, das bewirkt Glauben in uns und speziell Glauben für Heilung, Glauben für Gesundheit, wenn wir das Wort Gottes zu diesem Thema betrachten. Wir sind seit einigen Wochen dabei. Gibt es irgendjemand, der sagen könnte, ich merke, dass das Auswirkungen hat auf meinen Körper, auf meine physische Verfassung? Irgendjemand? Okay, wunderbar, super. Die anderen erwartet das. Und ich habe das gefragt, weil ich selber das erlebe. Ja, nicht nur, dass ich im Allgemeinen gesünder bin, fitter bin, sondern ich habe gerade diese Woche mindestens 3 Situationen erlebt bei mir selber, wo ich irgendwelche Beschwerden hatte, irgendwelche Schmerzen hatte, genau das getan habe, was das Wort Gottes sagt. Ja, ich habe gesprochen zu dem Problem, ich habe gesprochen zu den Schmerzen und es war sofort weg. Sofort. Ja? Einmal war es, hat es ganz kurz gedauert, ja, ich will ehrlich sein, es war nicht sofort, aber es war innerhalb von kürzester Zeit. Das heißt, als ich das nächste Mal überhaupt dran gedacht habe, dachte ich, oh, es ist weg. Ja, es war eine Stunde später oder so. Und du sagst, was, sowas sagt das Wort Gottes? Jesus selbst hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr zu diesem Berg sprecht, hebe dich und wirf dich ins Meer und nicht zweifelt in eurem Herzen, sondern glaubt, dass geschieht, was ihr sagt, so wird es euch werden. Jesus hat uns Autorität verliehen. Er hat uns Autorität gegeben. Er hat diese Autorität erworben und er hat sie delegiert an uns. Und er möchte, dass wir sie gebrauchen. Unser Problem ist, dass wir zu häufig mit Gott reden über unseren Berg und mit anderen reden über unseren Berg und davon erzählen, wie groß der Berg ist und wie schlimm der Berg ist und wie furchtbar der Berg ist und wie unüberwindlich der Berg ist. Aber das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, dass wir zu dem Berg sprechen sollen. Wir sollen sprechen zu dem Berg. Und wenn wir das im Glauben tun, dann wird er weichen, dann muss er weichen. Interessanterweise, das ist mir vor einiger Zeit erst aufgefallen, ist das die Art und Weise, wie Jesus Kranken gedient hat. Und auch wie die ersten Christen Kranken gedient haben. Die haben nie gebetet, oh Gott, heile doch jetzt diesen armen Mann hier. Das hat Jesus nie gemacht. Er hat nie gesagt, oh Vater, jetzt heile doch den armen blinden Kerl hier. Sondern er hat gesprochen. Er hat Hände aufgelegt und er hat gesprochen. Und Dinge sind geschehen. Und es gibt Leute, die sagen, ja, das war Jesus. Jesus hat seine Jünger trainiert und er hat ihnen aufgetragen, das Gleiche zu tun. Nachdem sie eine Weile bei ihm waren, nachdem sie eine Weile mit ihm gegangen sind, hat er gesagt, und jetzt geht ihr hin. Ja? Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf. Das war sein Auftrag. Ja, im Imperativ hat gesagt, ihr tut das. Und nachdem er wieder auferstanden war und in den Himmel gegangen ist und die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben, das nächste, was wir lesen, ist, dass Petrus und Johannes unterwegs sind zum Tempel. Und sie finden dort einen Mann, der viele Jahre schon gelähmt war und dort sitzt und bettelt. Und was sagen sie? Was sagen sie zu ihm? Wenn sie so gewesen wären wie die Christen heutzutage, dann würden sie vielleicht zu ihm sagen, ja, lieber Mann, wir können ja mal beten, dass Gott dich heilt und dann gucken wir mal, was passiert. Ja? Oh Gott, heil doch diesen armen, lahmen Mann, wenn es dein Wille ist. Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich ist es nicht dein Wille, aber gut, jetzt haben wir es wenigstens probiert. Du kannst es in deiner Bibel nachlesen. Was sagen sie? Sie gehen zu ihm und sagen, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Was hatte er? Du hörst es im nächsten Satz. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Er hat gesprochen. Er hat gesprochen in dem Namen Jesu. Schau, da ist Autorität, da ist Kraft in dem Namen Jesu. Und Petrus und Johannes wussten, dass ihnen diese Kraft verliehen worden war. Dass ihnen diese Autorität übertragen worden war von Jesus. Und deswegen haben sie voller Kühnheit und voller Glauben gesprochen. Und wir sollen genauso kühn sein. Und wir dürfen genauso kühn sein. Nicht wir sind es. Es ist seine Kraft in uns. Es ist sein Name. Es ist der Sieg, den er errungen hat. Unsere liebe Schwester Brigitte, die hat das auch erlebt letzte Woche. Wenn du mal kurz nach vorne kommst. So, das ist die Brigitte. Ist seit einigen Wochen bei uns in der Gemeinde. Ich weiß gar nicht, wie lange.
Ist schon ein paar Monate,
gell? So, erzähl, was? Du hattest ein gesundheitliches Problem.
Ja, mich plagten schon seit Wochen, vielen Wochen, Bändchen, Ischias und Bandscheibenbeschwerden. Und das hatte sich so verschlechtert und immer. Ich habe zwar gebeten, Gott, aber anscheinend doch nicht so richtig, gell? Nicht auf diese Art, wie du das jetzt eben vorgetragen hast. Und erst als du jetzt letzte Woche deine Hände und dein Segen und deine Bitte an Jesus gerichtet hast, hat er mich plötzlich in der letzten Woche, wie Luft ist das alles aufgelöst worden und ich bin befreit.
Okay, vielen Dank. Vielen Dank, Brigitte. Okay, gut. Ja, ich möchte dann noch dazu hinzufügen, wir haben genau das gemacht, worüber ich gesprochen habe. Wir haben gesprochen, ich habe gesprochen zu dem Körper, ich habe gesprochen zu diesen Bandscheiben, ich habe gesprochen zu den Nervenbahnen im Namen Jesu. Und dieser Körper hat gehorcht, diese Bandscheiben haben gehorcht, diese Nervenbahnen haben gehorcht. Da ist Kraft in dem Namen Jesu. Da ist Kraft in dem Namen Jesu. Da ist Kraft, wenn wir Hände auflegen. Da, ihr Lieben, da ist Kraft. Ganz am Ende, im Markus-Evangelium, als Jesus schon auferstanden ist, da sagt er zu seinen Jüngern, geht hin in die ganze Welt und verkündigt die gute Nachricht der ganzen Schöpfung. Und dann im übernächsten Vers sagt er, und dies sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Und eines dieser Zeichen ist, auf Kranke werden sie die Hände legen und sie werden sich wohlbefinden. An dieser Stelle ist überhaupt nicht von Gebet die Rede, sondern es heißt nur, auf Kranke werden sie die Hände legen und sie werden sich wohlbefinden. Wenn wir unsere religiöse Brille aufhaben, das ist jetzt meine normale Brille, nicht die religiöse. Ja? Wenn wir unsere religiöse Brille aufhaben, dann lesen wir diesen Satz, dies sind die Zeichen der besonders gesalbten Männer und Frauen Gottes. Ja? Das steht aber nicht dort. Ja? Es steht auch nicht dort, dies sind die Zeichen, die denen folgen, die 3 Jahre eine Bibelschule besucht haben. Ja? Oder dies sind die Zeichen, die denjenigen folgen, die im vollzeitlichen Dienst sind. Sondern das heißt, dies sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Amen. Haben wir hier irgendwelche Gläubigen unter uns? Amen. Wenn dem so ist, dann sollte es normal sein, dass diese Zeichen sichtbar sind in unserem Leben. Amen. Halleluja. So, lasst uns zum Wort Gottes gehen. Wir haben also gesehen im 1. Petrus 2, 24, dass es dort heißt, dass wir in seinen Wunden geheilt sind. Und die Frage, die ich schon immer wieder gestellt habe, ist, finden wir noch andere Anhaltspunkte? Finden wir noch andere, weitere Anhaltspunkte im Wort Gottes, dass Heilung tatsächlich der Wille Gottes ist, dass wir das tatsächlich glauben können, dass wir tatsächlich davon ausgehen können? Und wir haben uns verschiedene Aspekte in den vergangenen Wochen schon angeschaut. Heute möchte ich mit euch gehen ins Alte Testament zum 2. Buch Mose, Kapitel 15. 2. Mose, Kapitel 15, und ich lese ab Vers 22. Da heißt es, und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara. Und das Volk murrte gegen Mose. Was sollen wir trinken? So, das ist direkt nachdem Gott sie gerettet hat aus der Hand der Ägypter, nachdem Gott das Meer für sie geteilt hat, nachdem sie da durchgezogen sind, nachdem Gott sie bewahrt hat vor der ägyptischen Armee, nachdem er sie wirklich befreit hat, und dann marschieren sie 3 Tage und es ist 3 Tage kein Wasser. Und endlich finden sie eine Wasserquelle. Aber was für eine Enttäuschung, das Wasser ist bitter. Man kann das Wasser nicht trinken. Und was ist ihre sofortige Reaktion? Sie murren, sie klagen, sie beschweren sich. Weißt du, dass Murren das Gegenteil ist von Glauben? Ja? Du kannst nicht im Glauben murren. Denk mal drüber nach. Ja? Du kannst nicht im Glauben murren. Ja? Es ist das Gegenteil. Wir sollten Leute des Glaubens sein. Wir sollten Gott vertrauen in jeder Situation, in jeder Lebenslage, was auch immer passiert. Ein Leben mit Jesus ist nicht ein Leben ohne Herausforderungen, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten. Aber wir sollten vertrauen darauf, dass er eine Antwort hat auf jedes Problem, dass er einen Weg hat aus jeder noch so ausweglosen Situation. Im Psalm 23 heißt es, und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ja? Und wenn du sagst, boah, es geht mir nicht gut im Moment, es gibt so viele Herausforderungen, ich habe das Gefühl, als wandere ich gerade durch das Tal des Todesschattens, lass mich dir einen guten Hinweis geben, einen guten Tipp geben. Bleib nicht stehen. Ja? Geh weiter. Geh weiter. Denn er hat einen Weg raus. Er hat einen Weg raus. So, das Volk hier ist voller Unglaube. Sie sind voller Zweifel. Sie murren, sie beschweren sich. Die Situation sieht nicht gut aus. Wir haben auch manchmal so diese Redewendung, wenn es jemandem schlecht geht und wenn jemand in einer schwierigen Situation ist, oh, das ist echt bitter. Ja, das ist echt bitter. Ja, der ist so krank und was die Ärzte gesagt haben, boah, keine Aussicht auf Verbesserung, echt bitter. Meine Frage ist, kann Bitteres süß werden? Kann aus einem etwas Bitteren etwas Süßes kommen? Kann sich das verändern? Lasst uns weiterlesen. Da schrie er zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Das Wasser wurde süß. Er schrie zu Gott. Gott gab ihm eine Antwort. Wusstest du, dass wenn wir zu Gott schreien, dass er uns immer eine Antwort gibt?
Ja.
Gut, das hat mit der Einstellung unseres Herzens zu tun. Wir müssen auf Empfang gestellt sein, ja? Wenn wir können uns auch schreiend beschweren. aber wenn wir mit ehrlichem, aufrichtigen Herzen zu Gott rufen, er antwortet. So, und was ist die Lösung Gottes für das Problem? Was ist die Lösung Gottes für das bittere Wasser? Ein Stück Holz. Ein Stück Holz. Wo ist Jesus gestorben? An einem Kreuz aus Holz. Ja? Jesus ist die Antwort. Ich glaube, dass wir auch hier schon wieder diese Symbolik sehen, diesen Hinweis auf den eigentlichen Heiler, auf den eigentlichen Retter. Aber dann geht es weiter in diesem Vers 25, da heißt es, dort legte er Ordnung und Recht für es fest, also für das Volk. Und dort prüfte er es. Und er sprach, jetzt hör bitte gut zu, wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Gott sagt zu seinem Volk, ich bin der Herr, der dich heilt. Er sagt nicht, ich bin der Herr, der dich krank macht, sondern ich bin der Herr, der dich heilt. Als Jesus auf diese Erde kam und den Vater repräsentierte, dann repräsentierte er einen Gott, der heilt. Nicht einen Gott, der krank macht, sondern einen Gott, der heilt, der befreit. In der Neues Leben Übersetzung heißt es, ich bin der Herr, der euch gesund macht. Und in der guten alten Luther Übersetzung heißt es, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Auf Hebräisch, Yahweh Rapha. Vielleicht hast du diesen Namen schon mal gehört. Yahweh Rapha, das ist, was dort steht. Und dieses Wort Rapha, ich habe selber nochmal nachgelesen gestern mit meinen wunderbaren Hebräisch-Wörterbüchern, die ich zur Verfügung habe. Dieses Wort Rapha heißt heilen, es heißt verbinden, reparieren, ganz machen, den normalen Zustand wiederherstellen. So, das heißt, an dieser Stelle, es heißt, ich bin der Herr, der dich heilt, ich bin der Herr, der dich verbindet, ich bin der Herr, der dich repariert, ich bin der Herr, der dich ganz macht, ich bin der Herr, der den normalen Zustand wiederherstellt. Yahweh, ich bin. Das ist der Name, den sich Gott selbst gegeben hat. Als Mose ihn fragte, damals am Dornenbusch, als Gott ihm aufträgt, geh und befreie mein Volk aus Ägypten. Mose ist nicht begeistert von diesem Gedanken. Mose ist begeistert von der Idee der Befreiung. Ja, wunderbar, das Volk Gottes kommt endlich frei aus der Sklaverei Ägypten. Aber als Gott dann sagt, und ich möchte dich benutzen, ich möchte dich gebrauchen, um mein Volk rauszuführen, da ist er nicht mehr ganz so begeistert. Und dann hat er Einwände. Und dann sagt er, was soll ich denn sagen, wer mich geschickt hat? Und da heißt es in 2. Mose 3, Vers 14, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Gott gibt sich selber den Namen Ich Bin. Yahweh. Das heißt, er ist der Unveränderliche. Nicht der Ich war, nicht der Ich werde sein, sondern Ich Bin. Er ist derjenige, der außerhalb unserer Welt, außerhalb unseres Universums existiert. Außerhalb der Zeit, an die wir gebunden sind. Er ist Ich Bin. Ich Bin. Das heißt, Gott hat sich nicht verändert und er wird sich niemals ändern. Er ist immer Ich Bin. Und bei bestimmten Gelegenheiten sehen wir, wie Gott sich auf unterschiedliche Art und Weise offenbart. In der Bibel ist davon berichtet. Wir werden nachher noch kurz darauf kommen. Und dann werden bestimmte Bezeichnungen gebraucht, die mit diesem Ich Bin verbunden werden. Und wenn Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, wer hat das Recht, ihm zu widersprechen? Wer hat das Recht, das in Frage zu stellen? Wenn wir uns den ganzen Vers anschauen, was Gott sagt und wie er das sagt, dann sehen wir, das ist Bundessprache. Es ist ein Bundesversprechen. Gott sagt, ihr tut das und das und das und ich werde das und das und das tun. Bund. Gott legt sich fest. Gott sagt, ich werde das und das tun. Ich bin der Herr, euer Arzt. Ich bin der Gott, der dich heilt. Niemand hat ihn dazu gezwungen. Das war nicht die Idee von Mose. Mose hat sich das nicht ausgedacht. Sondern Gott redet hier. Was ist ein Bund? Ein Bund ist etwas Bindendes, etwas Verbindliches. Ein Bund ist eine formelle, feierliche, verbindliche Übereinkunft. Wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo das sehr schwer zu verstehen ist teilweise. Ja? Denn wenn ich irgendwo ein Geschäft mit jemandem mache, ja, dann wird da ein Vertrag aufgesetzt. Ja? Alleine wenn ich nur einen Handyvertrag mache. Ja? Dann bekommst du 10 Seiten Kleingedrucktes, wo du am Ende unterschreiben musst. Kein Mensch liest das. Ja? Mit allen möglichen Klauseln und Bedingungen. Und am Ende versuchen Leute doch und beschäftigen Scharen von Anwälten, um aus so einer Übereinkunft wieder rauszukommen. Es gab eine Zeit, wo man Geschäfte mit Handschlag besiegelt hat. Ja? Wenn man sich die Hand gegeben hat, dann war das klar. Und jeder der beiden Partner dieser Übereinkunft war bereit, sich an diesen Vertrag zu halten. Das ist, was Bund bedeutet. Verbindlich. Es ist verbindlich. Es ist wie ein Versprechen. Wir kennen den Begriff Ehebund. Das beschreibt es am besten. Wir verpflichten uns aneinander. Unser Bund beinhaltet, der Bund, den ich mit meiner Frau geschlossen habe, das, was meines ist dein, was deines ist mein. Wir sind eins in dem, was wir sind. Und das Einzige, was uns trennt, was diese Beziehung auflöst, ist der Tod. Der physische Tod. Nichts anderes. Verbindlichkeit. Ein höchstes Maß an Verbindlichkeit. Gott ist ein Bundesgott. Und dieses Versprechen ist ein Bundesversprechen. Möchte Gott, dass sein Volk krank ist? Wenn Gott gewollt hätte, dass sein Volk krank ist, hätte er dieses Versprechen nicht gegeben. Könnt ihr das sehen? Ja, oder ist das zu kompliziert? Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, aber das ist ja nur für das Volk Gottes des Alten Testaments. Es gilt nur für die Juden. Okay, wer ist ein Jude? Man könnte sagen, jetzt vom Natürlichen, ja, die Nachfahren von Abraham, Isaak und Jakob. Also Jakob hat ja diese 12 Söhne, das waren dann die 12 Stämme. Einer davon war Juda, da kommt der Name Jude her. Aber das Wort Gottes sagt uns hier noch was anderes. Im Neuen Testament, in Römer 2, Vers 28 bis 29, da heißt es, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung. Die Beschneidung war das Bundeszeichen des Alten Testamentes. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Damit sind wir gemeint. Damit sind wir gemeint. Er spricht von einer innerlichen Veränderung. Er spricht von einem neuen Herz. Er spricht davon, von neuem geboren zu sein. Und das macht uns Teil, das macht uns zu einem Teil dieses Bundesvolkes. Im Galaterbrief Kapitel 3, Vers 7 heißt es, erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. So, wir sind eingeschlossen in diesen Segen durch den Glauben. Abraham hat nicht nur eine natürliche Nachkommenschaft, sondern eine geistliche Nachkommenschaft. Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott zu Abraham sagt, deine Nachkommenschaft wird sein wie der Sand des Meeres und wie die Sterne am Himmel, so zahlreich? Zwei verschiedene Sachen. Der Sand des Meeres, wo befindet sich der Sand des Meeres? Auf der Erde. Ja. Wo befinden sich die Sterne? Am Himmel. Ja. Da ist eine natürliche Nachkommenschaft und eine geistliche Nachkommenschaft. Und wir sind Teil dieser Nachkommenschaft. Gott ist ein Bundesgott. Durch Glauben sind wir Nachkommen Abrahams und Teilhaber dieses Bundes. Und du sagst jetzt, ja, aber ich bin ja auch Gott ungehorsam gewesen. Ich bin ja nicht vollständig gehorsam gewesen, so wie das hier heißt. Ja? Unser Teil. Nun, Gott sei Dank für Jesus. Er hat diesen Teil getan, stellvertretend für mich. Er war 100% gehorsam. Und ich bin in ihm zum Vater gebracht. Ich bin qualifiziert für jeden Bundessegen. Nicht aufgrund dessen, was ich getan habe, sondern aufgrund dessen, was er getan hat. Könnt ihr das sehen? Gott ist immer noch der Gott, der mich heilt. Er ist immer noch der Herr, mein Arzt. Gott ändert seinen Namen nicht. Lasst mich euch rasch ein paar von diesen Namen Gottes zeigen. Ich liege gut in der Zeit. Lasst mich rasch ein paar von den Namen Gottes zeigen. Im 1. Mose 22, da ist diese Situation, wo Gott zu Abraham sagt, opfere deinen Sohn Isaak, und wo er ihn mit auf den Berg nimmt und dann kurz bevor er ihn da töten will, sagt Gott, nee, mach das nicht. Und Abraham findet diesen Schafbock im Gestrüpp und Gott sagt zu ihm, nimm ihn anstelle deines Sohnes als Opfer. Und darauf heißt es hier in Vers 14, und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Was für ein seltsamer Name. Im Hebräischen heißt es Yahweh Jireh. Ich habe schon mal darüber gepredigt. Dieser Begriff Yahweh Jireh bedeutet, ich bin der Gott, der vorhersieht, um Versorgung zu schaffen. Ja? Gott wusste, dass es zu dieser Situation kommt. Und Gott hat dafür gesorgt, dass der Schafbock schon da ist, wenn er gebraucht ist. Ja? Gott weiß, vor was für Herausforderungen wir morgen stehen. Er weiß, was wir morgen brauchen werden. Es gibt Situationen, negative Situationen, die uns, die völlig überraschend kommen. Wir sagen, boah, das kommt aus heiterem Himmel. Aber weißt du was, selbst die Sachen, die uns überraschen, überraschen Gott nicht. Er wusste es schon. Er wusste es schon und er hat schon eine Antwort. Er hat schon einen Ausweg. Und weil wir den Ausweg nicht sehen, weil wir die Antwort nicht sehen, heißt es nicht, dass es keine Antwort gibt. Dass es keinen Ausweg gibt. Das Problem ist, wir wollen wissen, wir wollen sofort wissen. Wir wollen, ja, Herr, ich werde dir schon glauben, aber du musst mir vorher sagen, wie willst du das jetzt machen? Wie soll das jetzt gehen? Das geht ja gar nicht. Der Glaube sagt an dieser Stelle, okay, Jesus, du und ich, wir sind eins. Ich in dir, du in mir. Ja? Der Weinstock bleibt in mir und ich in euch. Wenn wir ein Team sind und einer von uns beiden hat eine Lösung, dann ist alles okay. Dann ist alles okay. Oder? Ja? Dann ist alles, schau, das ist unser Stolz, unser Fleisch, was Kontrolle haben möchte, was wissen möchte. Aber Gott hat eine Antwort. Er ist Yahweh Jireh. Ist er immer noch Yahweh Jireh? Ist er immer noch Yahweh Jireh? In Philipper 4, Vers 19 sagt Paulus, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und jetzt passiert dem Pastor das, was niemandem passieren sollte im Gottesdienst. Okay. In einer anderen Übersetzung heißt es, mein Gott wird all eurer Not begegnen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit. Er ist immer noch Yahweh Jireh. Im Buch der Richter hat Gideon eine Begegnung mit Gott. In Richter 6, Vers 24 heißt es, und Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn Yahweh Shalom. Ein weiterer Name Gottes, den wir hier finden, das heißt, der Herr ist unser Friede. Hat Gott sich geändert? Ist er immer noch unser Friede? Ist er immer noch unser Friede? Oder war es nur zur Zeit Gideons? Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 14, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Er ist immer noch der Herr unser Frieden, Yahweh Shalom. Er ist immer noch der Herr unser Frieden, er hat sich nicht geändert. Halleluja. Im Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Im Hebräischen steht hier einfach der Begriff Yahweh Roi. Yahweh Roi bedeutet, der Herr, mein Hirte. Yahweh Roi. Der Herr, mein Hirte. Ist er immer noch mein Hirte? Oder war es nur für David? Im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 14, da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Er ist immer noch Yahweh Roi. Er ist immer noch der gute Hirte. Wenn er immer noch Yahweh Shalom ist, wenn er immer noch Yahweh Roi ist, wenn er immer noch Yahweh Jireh ist, sollte er nicht auch immer noch Yahweh Rapha sein? Der Herr mein Arzt, der Herr, der mich heilt. Gott verändert sich nicht. Wir können wissen, dass Heilung der Wille Gottes ist, weil er immer noch Yahweh Rapha ist, weil er seinen Namen nicht geändert hat. Lasst mich euch noch eine weitere Stelle zeigen im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, Kapitel 23. Zweiter Buch Mose, Kapitel 23, Vers 25 und 26. Da heißt es, und ihr sollt den Herrn, euren Gott, ihr sollt dem Herrn, euren Gott dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und pass auf, was Gott jetzt sagt. Und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Alle Krankheit. Alle Krankheit. Gott sagt, ich werde das tun. Ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Was bedeutet das? Langes Leben. Langes und erfülltes Leben. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Das ist die Verheißung Gottes. Aber lass mich mal zurückgehen zu dieser Aussage im Vers 20, wo es heißt, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Dein Brot und dein Wasser. Unsere Nahrung hat Einfluss auf unsere Gesundheit. Unsere Nahrung hat Einfluss auf unser Wohlbefinden. Wusstest du das? Ja? Und Gott sagt, dass er unsere Nahrung segnen würde. Dass er seinen Segen legt auf das, was wir essen, auf das, was wir trinken. Weißt du, dass ein Tischgebet, ein Gebet vor dem Essen eine gute Sache ist? Und es ist nicht nur Danksagung. Ja, wir sagen Gott Dank für seine Versorgung. Wir sagen Gott Dank in diesem Moment für das, was wir zur Verfügung haben. Für das Essen und für das Trinken, was vor uns steht. Das ist eine gute Sache. Wir sind dabei nicht an eine bestimmte Form gebunden. So, das heißt, du musst nicht immer deine Hände falten, deinen Kopf neigen. Das ist eine Äußerlichkeit. Du kannst das machen, das ist völlig okay. Aber das ist nicht was wir in der Bibel finden, was uns in der Art und Weise vorgeschrieben wird. Aber was in unserem Herzen passiert, das ist wichtig. Aber es ist nicht nur Danksagung, sondern es ist mehr, es ist der Segen Gottes. Ernährung ist ein super wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Ernährung ist ein super, super wichtiges Thema, deshalb auch in den Medien. Ja? So, schaltest du den Fernseher an, es dauert nicht lange und du findest irgendeine Sendung über Ernährung. Auf YouTube, auf Facebook, in den ganzen sozialen Medien. Großes Thema. Ja? Gesundheit, gesunde Ernährung. In Zeitschriften. Beliebtes Thema, wie verkauft sich eine Zeitschrift? Ja, auf alle Fälle, so, also Frauenzeitschriften, unbedingt Ernährungstipps. Ja? Und dann hast du 5000 Diäten und was alles gesund ist und was du essen solltest oder nicht essen solltest. Ja? So verkauft sich eine Zeitschrift. Warum? Weil die Leute das interessiert, weil uns das wichtig ist. Das Problem ist nur, wenn du dich lange genug mit diesen ganzen Themen beschäftigst und das alles, was diese Welt dir vermittelt und alles in dich aufnimmst, wirst du feststellen, eigentlich kann man überhaupt nichts mehr essen heutzutage. Du kannst nichts mehr essen. Das ist alles irgendwie schädlich. Das ist alles irgendwie kontaminiert. Ganz grundsätzlich. So, und im Laufe der Zeit ändern sich auch diese ganzen Ansichten zu diesem Thema. In der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts war Fett etwas Gutes. Ja? Da war das erstrebenswert, eine sehr fettenreiche Nahrung zu haben. Und plötzlich, so ab Ende der 50er Jahre, 60er, 70er Jahre, schlug das um, plötzlich war Fett böse. Ja? Fett war böse, Butter war böse. Ja? Und man sollte möglichst Fett vermeiden. Dann vor circa 20 Jahren entdeckte man plötzlich einen neuen Feind. Jetzt ist nicht mehr das Fett böse, sondern die Kohlenhydrate. Die Kohlenhydrate sind ganz böse, ja. Und dann wurden Diäten entwickelt, möglichst ohne Kohlenhydrate, keine Kohlenhydrate. Inzwischen habe ich gelernt, es gibt gute Kohlenhydrate, böse Kohlenhydrate und man muss das unterscheiden, ja, was hat was und so weiter und so fort. Das Ganze wird unheimlich kompliziert. Und es hat sich eine riesen Industrie entwickelt um diese ganze Ernährungsgeschichte. So, was sollen wir essen als Christen? Was dürfen wir essen? Und dann gab es so eine Tendenz, wo dann Christen zurückgegangen sind ins Alte Testament und dann angefangen haben, diesen Speisevorschriften, den jüdischen Speisevorschriften zu folgen. Und darin ihr Heil gesucht haben. Andere sind dann auch auf den Dreh gekommen und gesagt, ja, das, was richtig gut ist und was wichtig ist, ist die mediterrane Diät. Das ist das, was Jesus gegessen hat, was man so im Mittelmeerraum isst. Ja, viel Oliven und Olivenöl, super gesund. Ja, und das wurde natürlich dann gepusht. Und das hat sich dann super verkauft. Ja, und es gibt Rezeptbücher, nicht so sehr auf dem deutschen Markt, weiß ich nicht genau, aber in Amerika, ohne Ende. Ja, was hätte Jesus gegessen? Ja. Und interessant ist die Tatsache, die Leute zur Zeit Jesu, die haben sich alle von dieser mediterranen Diät erlehrt. Ja, viel Olivenöl, pflanzliche Fette, ganz wenig tierisches Eiweiß, also ganz wenig Fleisch, Fisch viel, super gesund. Aber trotzdem waren Tausende und Tausende krank. Ja, die Bibel sagt, dass Jesus Massen von Leuten geheilt hat. Die haben alle die mediterrane Diät gegessen. Und trotzdem brauchten sie Heilung. So, was dürfen wir essen? Schau, das Problem ist, diese Welt ist getrieben von Furcht. Diese Welt ist getrieben von Furcht. Alles ist irgendwie schädlich, alles ist böse, alles ist schlimm, alles ist krebserregend. Ja, es ist erstaunlich, was alles krebserregend ist. Also. Aber weißt du was? Furcht kommt nicht von Gott. Und es heißt nicht, alle, die von Furcht geleitet werden, sind die Kinder Gottes. Sondern es heißt, alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Gottes Kinder. Wir dürfen uns niemals von Furcht dominieren lassen. Pass auf, was du liest. Pass auf, was du in dich aufnimmst und erlaube nicht, dass das irgendeine Art und Weise von Furcht erzeugt. Lass dich nicht von Furcht dominieren. Das Wort Gottes sagt, wir haben nicht den Geist der Furcht empfangen. Wir haben nicht den Geist der Furcht empfangen. So was sagt die Bibel? Was sollen wir essen? Wo doch alles schädlich ist. 1. Timotheus 4. 1. Timotheus 4, 1 bis 5. Hör dir Folgendes an. Ich fange mal in Vers 1 an, um des Zusammenhangs willen. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten, und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. So, Gott hat die Speisen erschaffen. Gott hat alle Speisen erschaffen. Wozu? Zur Annahme mit Danksagung. Wir sollen das annehmen mit Danksagung für die, die glauben und die Wahrheit erkennen. Vers 4. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut. Und er spricht jetzt von Essen. Ja? Jedes Geschöpf Gottes ist gut. Wusstest du, dass Gott kein Vegetarier ist? Das Heil liegt nicht in einem vegetarischen Lebensstil. Leute gehen in solche Extreme, ja? Ja, vegetarisch reicht jetzt nicht mehr aus, jetzt muss es vegan sein. Dann gibt es Leute, die gehen noch einen Schritt weiter, die werden Frutarier. Weißt du, was Frutarier sind? Das sind Leute, die sich nur von Obst ernähren. Der Gründer der Firma Apple Computer, Steve Jobs, hat sich, ich weiß nicht, aber die ganze Zeit, aber hat sich lange Zeit seines Lebens als Frutarier ernährt. Hat nur Obst gegessen. Am Ende ist er an Leberkrebs gestorben. Das Heil liegt nicht in diesen Dingen. Ja. Gott ist kein Vegetarier. Als das Volk Israel aus Ägypten auszog, hat Gott Anweisungen gegeben, dass jede Familie ein Lamm schlachten sollte. Und jeder sollte von dem Lamm essen. Jeder sollte von dem Lamm essen. Denk mal drüber nach. So. Gott hat nichts gegen Fleischmahlzeiten. Vers 4. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts ist verwerflich. Nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wodurch wird es geheiligt? Durch biologischen Anbau. Nein, ich sage nicht, dass biologischer Anbau verkehrt ist, aber es wird nicht geheiligt durch biologischen Anbau. Es wird geheiligt durch Gebet. Amen. Es wird geheiligt durch Gebet. Deswegen ist es heutzutage wichtiger als jemals zuvor, dass wir für unser Essen beten. Und dass wir unser Essen segnen. Dass wir den Segen Gottes aussprechen über unserem Essen. Den Segen, den Gott verheißen hat. Hier in der Stelle, die wir gelesen haben, 2. Mose 23. Jedes Geschöpf Gottes ist gut, nichts ist verwerflich. Ja, aber Pastor, es gibt ja jetzt so viele genmanipulierte Lebensmittel. Ja, und dann nehme ich meine Lupe mit in den Supermarkt und jede Packung gucke ich mir genau an, und dieses ganze Kleingedruckte, und was ist da alles drin und was ist da alles drauf? Weißt du, Genmanipulation von Lebensmitteln ist uralt. Jede Züchtung ist eine Art von Genmanipulation. Ja? Macht man seit Jahrhunderten. Nur mal so nebenbei. Wenn du sagst, ja, aber die moderne Gentechnik und so weiter, bin ich dagegen. Okay, werde ich mich nicht mit dir streiten. Das ist ein Thema, mit dem ich mich kaum beschäftige, weil ich keine Zeit dafür habe. Aber wenn es heißt, dass alles, was wir essen, geheiligt wird durch das Wort Gottes und Gebet, dann können wir unser Steak und unseren Salat und unsere Kartoffeln und unser Mischbrot oder was auch immer du isst, in den Dienst am Reich Gottes berufen. Heiligen bedeutet absondern für einen bestimmten Zweck. Wir können zu der Bratwurst, die vor uns auf dem Teller liegt, können wir sagen, okay, du wirst jetzt dem Zweck und der Absicht Gottes dienen, indem ich dich verspeise und indem diese Nährstoffe, die hier enthalten sind in dieser Bratwurst, ja, meinem Körper guttun werden, meinen Körper kräftigen werden, meinen Körper stärken werden. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so politisch korrekt ist. Ich hätte das Beispiel mit Salat vielleicht wählen sollen. Aber weißt du, ich habe angefangen, mehr Salat zu essen, einfach weil ich gemerkt habe, dass mein Körper gut tut. Und dann wurde mir gesagt, ja, das ist auch schädlich. Ja, die Salat in Tüten, was du da kaufst im Supermarkt, da ist ja Schwefel drin und dann die ganzen Plastikpartikel von der Verpackung und so weiter und so fort. Wir können unser Essen in den Dienst berufen. Wir heiligen unser Essen. Und wir segnen unser Essen. Wir sprechen im Segen Gottes darüber aus, dass es uns Energie gibt, Lebenskraft gibt und unseren Körper gesund erhält und dass unser Körper aus der Nahrung, die wir ihm zukommt, das gewinnt, was wir brauchen, um das Reich Gottes hier auf dieser Erde zu repräsentieren, um nicht nur am Leben zu bleiben, sondern unser Auftrag ist es, Repräsentanten des Herrn Jesus zu sein, Repräsentanten seines Reiches zu sein. So dient eine Thüringer Bratwurst dem Reich Gottes. Amen. Nur mal so nebenbei. Und Jetzt sagst du, ja, aber was ist mit den ganzen E-Stoffen und was ist mit diesem und was ist mit jenem? Lukas Evangelium Kapitel 10, Vers 19. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Nichts soll euch schaden. Nichts soll euch schaden. Das kann ich für mich in Anspruch nehmen. Schau, ich muss nicht dumm sein. Ja? Wenn also, was weiß ich, die Wurst in meinem Kühlschrank schon so eine grünlich-weißliche, pelzige Schicht hat, ja, dann nehme ich die nicht und sage, okay, mache ich mir trotzdem aufs Brot, denn die Bibel sagt ja, nichts wird mir schaden. Das ist Dummheit. Ja? Das ist Dummheit und ist auch nicht appetitlich. Aber ich muss nicht mit einem Lexikon in den Supermarkt gehen, das ganze Kleingedruckte lesen, rausfinden, was jetzt jeder E-Stoff bedeutet, was dieses bedeutet, was jenes bedeutet. Ich muss beim Fleischer nicht rausfinden, die gesamte Lebensgeschichte von der Kuh, von der ich jetzt einen Steak kaufe, und wo wurde die geboren und wie hieß die und bei welchem Bauern wurde die aufgezogen, womit wurde die ernährt und so weiter und so fort. Ja, es ist nicht notwendig. Denn selbst wenn dieses Fleisch von dieser Kuh irgendwo hormonbelastet ist oder weiß nicht, was man den Viechern alles gibt, das Wort Gottes sagt, dass mir nichts schaden wird. Im Markus-Evangelium, die Stelle hatten wir vorhin schon mal zitiert, in Kapitel 16, da heißt es, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Vers 17 heißt es, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Und dann heißt es in Vers 18, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Selbst wenn sie etwas Tödliches trinken. Ich glaube, hier können wir guten Gewissens Essen mit einschließen. Das heißt nicht, dass ich mit Absicht irgendwelches Gift trinke. Aber sollte sich herausstellen, dass das, was ich hier zu mir genommen habe, verdorben ist. Ich meine, Trinkwasserversorgung war eine völlig andere Geschichte damals. Ja? Und es war warm. Ja? Ihr wisst, wie schnell sich Keime vermehren an einer bestimmten Temperatur. Ja? Und man braucht Wasser, man braucht was zu trinken. Man kann vor Sorge sterben. Ja? Ist dieses Wasser gut? Ist dieses Wasser gesund? Trink du erst mal davon. Und wenn du eine Stunde später noch am Leben bist, wenn es dir gut geht, trinke ich dann auch. Aber vielleicht ist dann die Kontaminierung schon zu viel, zu weit fortgeschritten oder was weiß ich. Jesus sagt, dies die Zeichen, denen folgen, die glauben. Wenn sie etwas, selbst wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Ja, aber was mache ich mit den ganzen Berichten, die ich jetzt gelesen habe und dieses und jenes und all mein Wissen über Ernährung? Lass mich eine Stelle lesen aus 1. Korinther 10. Das sagt, was, die Bibel ist sehr praktisch, wusstest du das? Ja. Könnt ihr noch? Ja? Also ich mache nicht mehr lange, verspreche ich euch. Ja? 1. Korinther 10, Abvers 25. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird. Du sagst, was, sowas steht in der Bibel? Ja. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Nun, Paulus schreibt das aus einem anderen Hintergrund. Damals ging es nicht um gesunde Ernährung. Darum haben sich die Leute nicht so doll Gedanken gemacht. Damals ging es um die Frage, das Fleisch auf dem Fleischmarkt, das war häufig Götzenopferfleisch. Das heißt, Tiere wurden Götzen geopfert in Götzentempeln, aber das Fleisch wurde dann nach dem Opfer nicht verbrannt, sondern es wurde auf dem Fleischmarkt verkauft. Ziemlich clever. Und es gab dann Leute, die sagen, oh, du bist jetzt Christ. Ja, dann darfst du kein Götzenopferfleisch mehr essen. Und dann müssen wir genau rausfinden, was ist das für Fleisch? Wo kommt das her? Wer hat das geschlachtet? Ja, auf keinen Fall darfst du Götzenopferfleisch essen. Und Paulus sagt, es ist völlig egal. Esst, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. betet dafür, segnet es und es ist geheiligt. Römer 14, Vers 19 bis 23. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Römer 14, 19. Was jetzt kommt, ist wirklich wichtig, super wichtig. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Wenn du eine bestimmte Ansicht hast über Essen und was man nicht essen sollte und was man essen sollte, okay, lass uns bitte nicht hier in der Gemeinde drüber streiten. Du isst das, wovon du überzeugt bist, dass es richtig ist, und ich esse das, wovon ich überzeugt bin in meinem Gewissen, dass es richtig ist. Okay? Ja. Ich weiß, ich sehe jetzt nicht unbedingt aus wie die Autorität über gesunde Ernährung, ja, indem ich jetzt hier so einen Schnitzelfriedhof vor mir hertrage. aber nichtsdestotrotz, das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Anderes Thema. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Pass auf, was jetzt kommt. Alles zwar ist rein. Er fasst hier genau das zusammen, was wir gerade gesagt haben. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, das sollte ich nicht essen, das ist nicht gut für mich, ja, ist es nicht. Okay? Dann ist es nicht. So einfach ist es. Es ist böse für den Menschen, der Anstoß nimmt. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Pass auf, was jetzt kommt, Vers 23. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. So, mit anderen Worten, wenn dein Gewissen dir sagt, das ist nicht gut, das sollte ich nicht essen, dann ist es nicht. Ganz einfach. Und wenn dein Bruder oder deine Schwester bestimmte Dinge nicht isst, dann versuch nicht, ihn zu überzeugen und sagen, ach, das ist doch alles nicht so schlimm, das kannst du doch essen, das ist doch, wow, sei nicht so eng, sei nicht so gesetzlich. Nein, lass es stehen. Lass es stehen. So, wir veröffentlichen nicht eine Liste hier in der Gemeinde von 28 Lebensmitteln, die wir unbedenklich zu uns nehmen können. Alles andere ist haram, verboten, ja, wie bei den Moslems. Sondern wir tun das, was wir tun im Glauben. Wir folgen unserem Gewissen. Wir folgen der Führung Gottes. Wir glauben dem Wort Gottes, dass grundsätzlich alles gut ist. Ja. 100% ist das Maß entscheidend, ganz, ganz wichtig, indem wir Dinge zu uns nehmen. Lasst mich die letzten zwei Verse nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung lesen. Da kommt das noch ein bisschen klarer raus. Vers 22. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Ich lese es nochmal. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Wer jedoch etwas isst, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt. Denn er handelt nicht aus Glauben. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Wir müssen uns nicht fürchten vor unserem Essen. Wir müssen nicht Teil der allgemeinen Ernährungshysterie werden. Amen. Wir müssen uns nicht fürchten vor der falschen Ernährung und vor genmanipulierten Sachen und vor krebserregenden Stoffen. Wenn wir unserem Gewissen merken, das ist nicht gut, das sollte ich jetzt nicht essen, egal was es ist, ist es nicht. Wenn du denkst, Schweinefleisch ist nicht gut für dich, ist kein Schweinefleisch. Wenn du denkst, Kohlenhydrate sind nicht gut für dich oder eine bestimmte Art von Kohlenhydraten, okay. Dann kürze es meinetwegen in deiner Diät. Aber lass dich nicht von Furcht dominieren. Das ist die Botschaft. Lass dich nicht von Furcht dominieren, sondern bete für das Essen. Wenn dir was vorgesetzt wird, dann frage nicht, wo kommt das her, was ist da drin, sondern vertraue darauf, dass es dir gut tun wird, dass es dir nicht schaden wird. Segne das, was du zu dir nimmst. Vertraue auf die Verheißung Gottes. Gott hat gesagt, dass er unser Brot und unser Wasser segnen wird. Wir sind wieder bei 2. Mose 23. Dass er unser Brot und unser Wasser segnen wird. Und dass er alle Krankheit aus unserer Mitte entfernt. Und aus diesem Grund sehen wir, Heilung und Gesundheit sind der Wille Gottes. Amen. Und wir haben vorher gesehen, einen anderen Aspekt. Gott nennt sich Yahweh Rapha, der Herr, unser Arzt. Und er ändert seinen Namen nicht. Und dadurch können wir wissen, dass Heilung sein Wille ist. Lasst uns aufstehen und ihm dafür danken. Halleluja. Vater im Himmel.